HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Zu Gast heute die Schriftstellerin und Übersetzerin Theresia Mora. 1971 wurde sie in Ungarn geboren, gehörte zur deutschen Minderheit. 1990 ging sie nach Berlin. 7 Jahre später erschien ihr Debüt auf Deutsch, der Erzählband Seltsame Materie. Seitdem hat sie 3 Romane geschrieben. Für den bisher letzten, Das Ungeheuer, erhielt sie im Herbst letzten Jahres den Deutschen Buchpreis. Den Bachmann, Chamisso und Preis der Leipziger Buchmesse hat sie außerdem neben anderen. Und Anfang dieses Jahres hat sie die Frankfurter Poetikvorlesungen bestritten. Nur ein paar Stichworte zu meinem Gast heute. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Frau Mora.
Guten Tag.
Frau Mora, Ihre Poetikvorlesung in Frankfurt begann Sie mit einem Gleichnis, einem Höhlengleichnis, hat aber wenig mit Plato zu tun. Sie waren mit Ihrer Tochter in einem Kinderfilm. Da geht's um Höhlenmenschen und Sie sagen, Sie schreiben Literatur für Höhlenmenschen. Die sichere Höhle müssen diese verlassen und sich entscheiden zwischen ihrem gesicherten, aber unnützen Wissen und dem Erlernen neuer Verhaltensweisen. Sterben oder nicht sterben ist die Alternative. Titel der Vorlesung, ganz programmatisch, nicht sterben. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein existenzieller Anspruch. Schreiben als Verhinderung des Todes?
Naja, zumindest bedeutet das Schreiben für mich tatsächlich in sein Leben kommen oder das Leben zu leben, wofür man sozusagen da ist. So, das ist meins, mein eigenes. Und ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass sich diese Dinge so entwickelt haben, dass ich mein eigenes machen kann. Und ich würde das auch jedem anderen Menschen wünschen, dass er das machen kann, was er am besten kann, was ihn am meisten fasziniert. Und ich kann mir ganz einfach überhaupt keine Vorstellung davon machen, wie ich heute leben würde, wenn ich nicht das tun könnte. Also ich stelle es mir irgendwie nicht schön vor.
Es war bei Ihnen ja auch kein ganz gerader Weg. Also geboren wurden Sie in einem, ja, lebten zuerst einmal in einem kleinen Dorf an der ungarisch-österreichischen Grenze. Es gab ein Schwimmbad, eine Zuckerfabrik. Ja. Von einer Bibliothek habe ich nichts gelesen.
Aber es gab eine, nicht in unserem Dorf, aber im Nachbardorf gab es eine Bibliothek und ich war auch Mitglied von Anfang an. Es gab sogar einen Buchladen in diesem Dorf, heute selbstverständlich nicht mehr, aber damals im Sozialismus gab es einen Buchladen. Heute ist an der Stelle übrigens ein Friseurladen. Und in diesem Buchladen, weil ich eine recht gute Schülerin immer war und die Besten des Jahrgangs haben dann jedes Jahr einen Büchergutschein geschenkt bekommen. In diesem Buchladen habe ich dann tatsächlich meine ersten Begegnungen dann mit relativ aktueller Weltliteratur auch gemacht. Ich kann mich deutlich daran erinnern, als ich 100 Jahre Einsamkeit in diesem Buchladen kaufte und den Tod eines Bienenzüchters von Lars Gustafsson. An diese beiden kann ich mich ganz deutlich erinnern, dass es aus diesem Laden war und das hat mich sehr, sehr geprägt. Also diese beiden Bücher habe ich ja 100-mal gelesen. Das heißt, das war nicht ganz hinter dem Mond, abgesehen davon natürlich, dass in diesen paar Dörfern außer meiner Mutter und mir niemand sehr damit herumgeprallt hat zu lesen. Ja, aber es ist mehr als gar nichts.
Heute gehören Sie selbst zu den renommierten Schriftstellerinnen, wenn ich mir Ihr Werk ansehe. 4 Bücher haben Sie bisher veröffentlicht. Sehr unterschiedliche Bücher. Das erste, der Debütband, war ein Erzählband aus einem kleinen Dorf an der österreichisch-ungarischen Grenze. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, wie Sie Ihr Dorf beschreiben. Da geht's dann allerdings auch viel um Gewalt, Verwahrlosung, Alkoholismus. Dann Alle Tage, der erste Roman, die Geschichte des Kriegsflüchtlings Abel Nehmer, der, obwohl er 10 Sprachen spricht, es nicht schafft, wirklich Kontakt aufzunehmen in seiner neuen Heimat. Ja, und dann die letzten beiden Romane, in deren Mittelpunkt stehen Darius Kopp und seine Frau Flora. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Darius Kopp ist IT-Spezialist. Er hat keine besonderen Talente. Er ist eigentlich ausgesprochen, ja, würde ich mal sagen, mittelmäßig. Was hat Sie an dieser Figur so gereizt, dass Sie ihr, ja, 2 Romane widmen?
Es gibt eine Tradition des Angestelltenromans. Ja. Mhm. Und diese kleinen Angestellten zeichnen sich meistens durch ihre Nichtauffälligkeit aus. Auch einer meiner nicht unwichtigen Leseerlebnisse war die Abschaffeltrilogie von Wilhelm Gernandino. Ja. Und der heutige kleine Angestellte, respektive so eine Kombination aus dem Angestellten und dem Salesman, den man auch sehr gut benutzen kann, um etwas über die Zeit zu erzählen, in der man lebt. Ich habe mir überlegt, also wie ist der heute, und habe dann dafür die Entsprechung in meinem Umfeld gefunden, respektive umgekehrt. Zuerst habe ich mich in meinem Umfeld umgesehen und es dann in Beziehung gesetzt mit vorhandenen Erzählungen.
Ihr Mann arbeitet, glaube ich,
ja,
auch
genau,
in dem
Bereich.
Ja, genau.
Mein Mann ist IT-Experte und ist befreundet mit IT-Experten oder mit anderen Sales-Engineers, nicht immer im IT-Bereich, aber häufig. Und ich durfte da über die Jahre Sachen beobachten, die ich für sehr typisch fand für die Gegenwart. Also viele dieser Freunde und Bekannten arbeiteten in international operierenden Firmen. Und ich habe die Phase beobachtet, ab Mitte der 90er Jahre, wo alle in einer vollkommenen Euphorie waren und dachten, ihnen könne nichts passieren. Und wir besitzen bereits $800.000 in Aktienoptionen. Und wenn wir das einlösen dürfen in 2 Jahren, dann geht es uns noch besser. Und wir sind die Sieger dieser Zeit. Und dann durfte ich beobachten, wie das 2001 alles krachen ging. Und
New Economy Krise.
Die New Economy Krise. Und die meisten dieser Freunde gleichzeitig ihre Arbeit verloren und sich dann wieder integriert haben, wieder in neue Firmen, und wie diese funktionieren, etc. Oder einige auch nicht. Ja? Also einige sind für immer draußen geblieben. Und ich fand das sehr faszinierend, und ich habe viele Gespräche darüber geführt, wie diese Firmen funktionieren und wie dieses Arbeiten ist, und konnte das auch beobachten. Und auch an mir selber konnte ich beobachten, wie mein Arbeiten ist seit der digitalen Revolution, was daraus besteht, dass ich alle 7 Minuten unterbrochen werde. Vollkommen egal, was ich tue. Also ich versuche, einen Roman zu schreiben, und ich werde alle paar Minuten unterbrochen durch irgendetwas.
Dass Mails reinkommen,
genau,
das Telefon
klingelt.
Genau,
oder wenn das nicht passiert, unterbreche ich mich selbst. Ja, ich schreibe, ich komme an irgendetwas, was schwierig ist oder aufwühlend oder langwierig, und dann unterbreche ich es, um ins Internet zu gehen, vorgeblich um zu recherchieren, aber oft auch, um mich abzulenken. Ich habe darüber auch eine Menge zusammengelesen. Es gibt ja tatsächlich die Unterbrechungswissenschaft. Ja, also es wird wissenschaftlich untersucht, und das hat nicht nur negative Effekte. Bevor du dich festschreibst, unterbreche es lieber und richte deinen Blick woanders hin, und dann kannst du besser weitermachen. Also es hat positive und negative Effekte. Jedenfalls wollte ich das aber auch darstellen in einem Text. Also wie leben wir heute? Wie arbeiten wir? Wie kommunizieren wir? Und habe auch ziemlich viel dann damit herumprobiert, zum Beispiel Darius Kopps Büroalltag darzustellen. Habe dafür meinen eigenen Büroalltag dokumentiert und den meines Mannes. Und ich habe seinen besten Freund aufgefordert, er möge mir aber nicht nur seinen Tag, sondern seine gesamte Woche beschreiben. Also ich habe die Leute durchaus getriezt und habe dann geguckt, wie naturalistisch kann dieser Text sein und wie sehr nicht. Das Ergebnis ist, dass es nicht sehr naturalistisch sein kann. Wenn Sie es beschreiben, wie es ist, ist es unerträglich. Ja? Also im Leben hält man es aus, im Text nicht. Also der Text musste dann doch für alles eine künstlerische Lösung finden. Aber sowas zu tun macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe das vermisst in anderen Büchern, also musste ich mein eigenes dazu schreiben.
Theresia Mora ist zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Dieser Darius Kopp im ersten Buch insbesondere, wo dieser Arbeitsalltag im Mittelpunkt steht, beziehungsweise dann irgendwann auch das Fehlen von Arbeit. Er fällt ja genau in diese Krise herein. Er ist häufig arbeitslos. Sie beschreiben ihn aber als einen Menschen, der sich davon oberflächlich erstmal nicht unterkriegen lässt. Er ist in einer ja fast schon nervigen Art optimistisch. Ja. Sie sagten in der Poetikvorlesung in Frankfurt, das sei auch genau das, was heute vom kleinen Mann verlangt wird. Früher sei es gewesen, er musste devot sein. Heute muss er, egal wie es ist, immer Optimismus ausstrahlen.
Ja, da muss er so ein Stehaufmännchen sein, habe ich das Gefühl. Du stellst ein Risiko dar, wenn du den Eindruck vermittelst, etwas könnte dir etwas anhaben. Ja, dann bist du nicht mehr effektiv genug. Dann stellen wir lieber den ein, der so tut, als hätte er weder ein Familienleben noch, was weiß ich, eine Physis sozusagen, dass er krank werden könnte oder irgendetwas. Im Grunde, je maschinenhafter du dich darstellst, bei gleichzeitiger hoher Individualisierung, ja, also du musst auch noch besonders sein, umso besser. So. Aber deine Besonderheit darf natürlich nicht aus zu großen Ecken und Kanten und Risiken bestehen. Also das ist ziemlich schrecklich. Also ich bin ziemlich froh, dass ich keine Vorstellungsgespräche machen muss.
Aber so ein bisschen angelehnt an ihre eigenen Phasen ihres Arbeitslebens ist ja dann, ja, so habe ich das jedenfalls verstanden, auch die Arbeitsbiografie von Darius Kopps Frau, nämlich von Flora. Ja. Sie ist Ungarin, sie ist eigentlich Geisteswissenschaftlerin, schlägt sich dann aber durch mit lauter Hilfsjobs als Kellnerin. Sie war Produktionsassistentin beim Film, wurde da sehr unglücklich. Bei der Vorlesung haben Sie gesagt, es geht Ihnen auch darum, um den Anteil der Arbeit am persönlichen Glück.
Ja.
Wie hoch würden Sie den einschätzen?
Als sehr hoch, und ich glaube, die meisten würden das auch unterschreiben. Also auch die, die sagen, ich arbeite, um zu leben, und ich mache das nur zum Geld verdienen. In dem Moment, wo das weg ist, wirst du totunglücklich. Also dann wirst du ganz, ganz unruhig, und was ist mein Nutzen und wie kann ich es verhindern, aus der Mitte der Gesellschaft hinaus zu fallen? Das ist ganz wichtig. Und Geisteswissenschaftler kennen das auch sehr gut, weil das, was wir studieren, zwar wahnsinnig wichtig ist, um unsere Gesellschaft von der Barbarei zu bewahren. Nichtsdestotrotz gibt es nicht so viele Jobs. Die es gibt, sind nicht gut bezahlt. Das hat kein sehr gutes Image. Und insbesondere, wenn du frei arbeiten musst, ist das eben ein sehr, sehr prekäres Leben. Und ich kenne, und das hat mich überhaupt zu der Flora gebracht, wenn ich daran zurückdenke, mit was für großartigen, intelligenten jungen Frauen ich studiert habe und wie viele es von denen nicht geschafft haben im Grunde. Ja, so das so richtig sozusagen ihrem Wissen gemäß Jobs zu finden, die dem wirklich entsprechen. Das heißt, sie können ja ihre Talente nicht so wirklich zum Aufblühen bringen, aus verschiedenen Gründen. Auch die Schwäche der Seele ist dabei ein Grund. Ja.
Was meinen Sie mit der Schwäche der Seele?
Naja, ich habe das Gefühl, dass insbesondere Frauen sich leicht verunsichern lassen, oder sie sind einfach empfindlicher, ja, und diese Empfindlichkeit steht ihnen sehr häufig im Weg. Und das ist auch schade. Also ich möchte Ihnen ganz gerne zurufen, du musst davon auch mal abstrahieren, ob dir das wehtut. Na und, geh da durch. Ja, geh durch den Schmerz durch, weil es ist so wie in meinem Höhlengleichnis. Ne? Also du musst aus dieser Höhle raus, dort draußen sind die Bestien und du wirst sie besiegen müssen. Und du musst die Bestien im Äußeren besiegen und die Bestien im Inneren. Weil es gibt auch diese Bestien, die an dir nagen und sagen, du kannst es nicht und du schaffst es nicht und du bist es überhaupt nicht würdig und wer bist du überhaupt? Und auch diese muss man genauso niederkämpfen, und auch dafür gibt es Waffen und auch die muss man sich zulegen.
Flora gelingt das nicht. Nein. Wir haben bisher gesprochen über den ersten Roman, in dessen Mittelpunkt eben dieses Paar Darius Kopp und Flora stehen. Der letzte Mann auf dem Kontinent hieß der. Der Nachfolgeroman, Das Ungeheuer, für den Sie eben dann auch den Deutschen Buchpreis bekommen haben, ja, der zeigt dieses Paar in einer ganz anderen Phase. Darius Kopp ist arbeitslos und Flora, hört man, hat sich vor 8 Monaten umgebracht. Sie war depressiv. Darius Kopp ist unterwegs mit der Asche seiner Frau, will sie irgendwo in ihrer Heimat vergraben, in die Luft streuen. Und hört einfach nicht mehr auf zu reisen. Und auf der anderen Seite erfährt man sehr viel über die Krankheit von Flora. Was hat sie daran interessiert? Depression auch als Symbol unserer Zeit?
Durchaus. Also ich glaube, ich bin ausgegangen tatsächlich von dieser Empfindlichkeit, und irgendwann kommen sie, was auch in der Luft liegt, zu dieser Problematik des Burnouts, ja, was sehr viel diskutiert wird, und nicht deswegen, weil wir nicht wissen, worüber wir reden sollen, weil wir irgendein Thema brauchen, sondern weil das anwesend ist, ja. Das erwuchs auch wieder aus diesem Thema Arbeit, nämlich was macht deine Arbeit oder die Abwesenheit der Arbeit mit dir, und ich habe es ein bisschen im Schwebe gehalten, ob das, was Flora hatte, am Ende wirklich eine klinische Depression war oder ob sie einfach verzweifelt ist. Und weil das eine Figur ist, konnte ich das mit dir machen. Ja, es wurde beschlossen von der Autorin, hier zwei Figuren zu zeigen, die beide auf ihre Weise prekär leben. Der eine etwas höher angebunden, mit höherem Gehalt prekär, und die andere tiefer angebunden, mit kaum ausreichenden Einkünften und der eine ist unempfindlich und die andere ist sehr empfindlich und der eine überlebt und die andere nicht.
Dem sie auch mit ganz besonderen Mitteln begegnet sind.
Der
Art, wie sie geschrieben haben. Darüber reden wir gleich. Jetzt ist schon Zeit für die erste Musik. Sie haben sich ausgesucht, Patricia Kaas, Mademoiselle chante le blues. Warum?
Ich mag es.
Das ist eine kurze, das ist eine bündige, das ist eine durchaus schlüssige Begründung. Wir hören Patricia Kaas. Patricia Kaas war das. Mademoiselle chante le blues. Und das haben wir gehört auf Wunsch von Theresia Mora. Die Schriftstellerin und Übersetzerin ist heute zu Gast hier bei uns im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich petze jetzt mal ein bisschen. Es war nicht ganz einfach, von Theresia Mora Musikwünsche zu bekommen, weil sie sagte, ach, mit Musik habe ich überhaupt nichts zu tun. Das konnte ich schon nicht glauben, weil ihre Literatur eine ausgesprochen rhythmische ist, wie ich finde, eine sehr musikalische Sprache hat. Und gerade als der Titel lief, tanzte sie auf ihrem Stuhl. Ganz so unmusikalisch oder so wenig mit Musik haben sie doch nicht zu tun.
Ich bin nicht unmusikalisch, aber was mich natürlich verunsichert, wenn es um eine Rundfunkanstalt geht, ist, dass ich annehme, dass jeder, der Radio macht und Radio hört, einfach mehr up-to-date ist als ich. Es hat sich nämlich Folgendes herausgestellt, man muss sich wirklich entscheiden für Sachen. Und ich habe ja auch mal Film studiert und habe festgestellt, es mag Leute geben, die sowohl Filme schreiben können, als auch Romane, als auch alles Mögliche. Aber ich habe mich das derartig hinein manipuliert in diese Romangeschichte, dass ich im Grunde mich nur noch mit Literatur beschäftige den ganzen Tag. So dass ich so diesen Faden musikalisch vollkommen verloren habe, wenn ich ihn denn jemals hatte. Und deswegen ist man da etwas verunsichert.
Ja, aber bei uns ist das gar nicht so hochgehängt, sondern es geht einfach um die Musik, die einem gefällt. Und jetzt, Frau Mora, reden wir dann über die Literatur, über das, worauf Sie sich völlig fokussiert haben. Mhm. Ich habe eben schon angesprochen, der letzte Roman, Das Ungeheuer, für den Sie den Deutschen Buchpreis bekommen haben, ist ein sehr ungewöhnliches Buch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen ist da eben wirklich diese sehr eindrückliche Beschreibung dieses Paares, dieses Darius Kopp, der unterwegs ist in Ost-Südosteuropa mit der Asche seiner Frau, die depressiv war, sich umgebracht hat. Das Buch ist aber auch formal von Interesse. Es ist nämlich ja wie zweigeteilt und zwar vertikal. So ab Seite 83 kommt ein zweiter Text dazu. Auf der oberen Hälfte erfährt man alles Mögliche von Darius Kopp. Auf der unteren ist dann das Tagebuch von Flora abgedruckt. Also das, wie sie mit dem Leben kämpfte, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Wie sind Sie zu dieser Form gekommen?
Wie das halt passiert, es fällt einem von einer Minute zur nächsten ein. Ja, also zuerst fängt man an, man weiß ungefähr, darum soll es in dem Buch gehen. Und man fängt an mit dem Text des Mannes. Und er ist halt eine Figur, die hat durchaus ihre Limitationen. Also Darius Kopp ist kein Intellektueller, ist kein Geisteswissenschaftler, ist kein besonders tieffühlender Mensch. Also du kannst in gewisse Bereiche einfach mit ihm nicht vordringen. Du brauchst die Frau dafür, die all das war. Und dann habe ich beschlossen, da muss sie eine eigene Stimme bekommen. Es müssen eigene Texte von ihr da sein und die tote Figur kann halt durch hinterlassene Texte sich äußern. Und wie ordnest du die dann an? Zwei Möglichkeiten, also du schiebst sie zwischen die Texte des Mannes, dann fällt es nicht gleich auf, dass sie da ist. Ja, das sind dann alles in so einem Gewebe und er hat dadurch Übergewicht sozusagen. Und dann dachte ich mir, es muss deutlich zu sehen sein. Das ist ihre Hälfte der Geschichte, das ist seine Hälfte der Geschichte. Er ist am Leben, sie ist tot, also geht er durch die Oberwelt und sie durch die Unterwelt. Und dann war es entschieden, ja, so die Seite wird geteilt. Und während seine Geschichte oben relativ kontinuierlich voranschreitet, stören und von unten ihre Texte, die nicht so kontinuierlich sind. Das ist ja kein Tagebuch in dem Sinne wie Liebestagebuch und dann schreibe ich das jeden Tag. Es sind Dateien, die auf ihrem Rechner verstreut herumlagen und es sind sehr verschiedene Texte. Es sind eigene Aufzeichnungen, es sind Übersetzungsversuche, dann Notate, also Notizen über Bücher, die sie gelesen hat und Artikel. Viele von denen beschäftigen sich halt mit ihrem Zustand. Und die sind also so mosaikartig unten. Und ja, das fällt ihnen ein und das leuchtet ihnen vollkommen ein. Und ab da können sie es auch nicht mehr anders machen. Ich konnte mir keine andere Lösung vorstellen.
Die Art, wie Sie Floras Gedanken präsentieren in diesem Buch, diese Art selbst drückt zum Teil schon die Krankheit der Depression aus. Dieses Zerstörerische, dieses immer kleiner machen, immer unflexibler machen, immer mehr eigentlich zurückdrängen. War das eine der Ziele, die Sie sich auch gesetzt haben? Also, dass der Text selbst auch die Krankheit ausdrückt?
Also, ich versuche das immer so zu machen. Ich versuche es zu halten mit diesem Leitsatz, Funktion bestimmt Form. Das heißt, die Form, schon alleine, wenn Sie auf die Seite drauf gucken, auf den Text draufschauen, soll das Ihnen schon eine Auskunft darüber geben, worum es da geht. Es soll schon auf den Gegenstand hinweisen. Und ich habe als Vorbereitung für die Flora-Texte sehr viele Bücher gelesen und ich hätte noch viel mehr lesen können. Es gibt eine sehr, sehr, sehr reichhaltige Literatur zu diesem Phänomen in allen Bereichen.
Es leiden ja auch viele Menschen darunter.
Ja, es leiden auch viele Menschen darunter. Mhm. Es ist vollkommen normal, dass in verschiedenen Bereichen so Ordnungsversuche stattfinden. Also die Leute versuchen es zu erklären und Hilfestellung auch zu leisten. Und eine der besseren oder der besten Hilfestellungen in diesem Zusammenhang war Andrew Solomons Buch Saturns Schatten. Und da gibt es die sehr prägnante Beschreibung, dass er sagt, Melancholie ist, wie er schreibt, ein gütiger Engel, der dich mit tiefen Gefühlen und Gedanken zurücklässt. Und die Depression rollt mit ihrer eigenen Wucht heran und zersetzt deine Struktur. Also die nimmt dich auseinander, ja. Und zwar wirklich innerhalb von kürzester Zeit manchmal. Und es haut dir die Beine weg und du weißt nicht, wie das passiert ist. Und das wollte ich, dann dachte ich mir, das lässt sich auch gut strukturell darstellen, weil das, worin Darius Kopp ist, das ist die Melancholie. Er versucht, diese Trauer zu verarbeiten. Und das hat doch eine gewisse Kontinuität und das Leben hört nicht auf, ja, und bricht nicht ab. Es geht irgendwie weiter. Und unten wollte ich zeigen, wie jemand in Stücke zerfällt. Und deswegen zerfällt auch der Text in Stücke, damit da überhaupt keine Kontinuität mehr entstehen kann.
Theresia Mora ist zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie sagten eben, die Form folgt der Funktion. Kennt man ansonsten eher aus der Architektur oder der Innenarchitektur als
Motto? Oder
der
Biologie natürlich. Warum haben Vögel Flügel? Ja, darum. Ja.
So wie ich Sie in Ihren Poetikvorlesungen verstanden habe, muss zuerst eine Art Matrix da sein, eine Ordnung, in die hinein Sie dann Ihren Roman schreiben. Sie sagten ebenso, wie es für mich nicht vorstellbar ist, wie ein Roman entsteht, indem man einfach drauf losschreibt, wird es für andere Autoren unvorstellbar sein, wie man erst eine Matrix aufstellen kann, die man dann ausfüllt. Ist das immer dieselbe Matrix?
Nein, die ist ja je nachdem, also eigentlich ist ja zuerst der Gegenstand da, über den man sich schon kundig gemacht hat und man hat sich kundig gemacht, was zeichnet diesen Gegenstand aus, über den ich versuche zu erzählen. Und das ergibt dann die Form. Und nachdem ich eine große Freude auch daran habe an Formen und auch an formalistischen Kunstwerken, also ich zum Beispiel war ich ein großer Fan der Peter Greenaway-Filme, die absolut durchkonstruiert sind, also die wirklich wie eine Architektur dastehen. Und offenbar ist das mein Ding, ich mag das. Also mache ich auch meine Romane so. während andere Autoren sich dadurch vielleicht eingeschränkt fühlten. Bei mir ist es so, im Grunde definiert das meine Freiheit, ja. Also so, solange es in die Form passt, kann es da blühen. Also das ist ziemlich wundervoll.
Da sind Sie auch insgesamt ziemlich experimentierfreudig, auch was die Sprache bzw. was die Perspektive angeht. Sie haben eben schon gesagt, dass Sie auch Film studiert haben. Manchmal erinnern einzelne Szenen auch an Filmszenen, wenn die Perspektiven wechseln. Darüber hinaus haben Sie aber auch Perspektivenwechsel, die der Film nicht leisten kann. Von einer Person die Außenperspektive, da wird dann dritte Person Singular gesprochen, er macht dies und jenes. Und dann ein direkter Wechsel in die erste Person, der Ich-Erzähler erzählt, also diese Person in der Ich-Form.
Ja. Aber warum tue ich das? Also erstens, weil ich so denke. Also ich habe beobachtet, dass ich so denke, dass mein innerer Monolog, wenn Sie so wollen, erstens kein Monolog ist, sondern ein Dialog mit einem entweder einem vorgestellten Gegenüber oder mit Texten, die auf einen zukommen. Also wenn wir so durch den Tag gehen, kommen ja verschiedene Texte auf einen zu und damit beschäftigt man sich in Gedanken. Und diese sind nicht immer in der Ich-Perspektive und schon gar nicht sind sie immer im Erzählpräteritum, ja. Also, oder zumindest ist das so mein Denken, was ständig diese Perspektive wechselt. Und wenn so mein Denken ist, sehe ich nicht ein, wieso ich anders schreiben sollte. Das heißt, das, was Sie experimentierfreudig nennen, ist im Grunde es nicht, sondern es ist die Abbildung dessen, was natürlich für mich ist. Und für mich wäre dann die Festlegung auf eine Perspektive eine furchtbare Einschränkung und im Grunde eine Lüge. Wie erzählt der autoriale Erzähler in dritte Person irgendwas? Ich weiß nicht, Singular oder so? Mhm. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist so eine Pose für mich.
Die Sie ja dann manchmal sogar durchbrechen, wenn Sie in dieser Rolle sind, indem Sie Worte durchstreichen, verbessern sozusagen. Ja, genau. Also dieses Gottähnliche des autorialen Erzählers konterkarieren.
Ja, ich finde das sehr, sehr lustig, ehrlich gesagt. Ich mache das gerne. Vor allen Dingen, weil es was anderes ist. Also manchmal ist es wichtig, dass das Wort noch dasteht, auch wenn es durchgestrichen ist. Dass es klar ist, selbst einmal der Gedankengang von Darius Kropp wird so dargestellt, dass er zuerst denkt das eine, dann korrigiert er sich selbst den Gedanken, aber trotzdem ist das einmal gedacht ist da. Also muss es dastehen, durchgestrichen, sonst erfahren wir ja nichts darüber.
Theresia Mora, zu Gast im Doppelkopf von HR2 Kultur. Die nächste Musik steht an Gian Maria Testa.
Mercato di Porta Palazzo fanno la fila, le femmine da ragazzo fanno la fila, fanno l'andazzo e si lasciano indovinare sotto le gonne e si lasciano indovinare sotto le gonne nere. E sopra il molo del caricamento fanno la coda, gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento. E si lasciano perquisire sotto le giacche, e si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Ma una mattina di luna d'inverno c'era la neve, sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come e dove. Dalla coda del caricamento qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila.
Gian Maria Testa war das, Al Mercato di Porta Palazzo. Sie haben den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute zu Gast die Schriftstellerin und Übersetzerin Theresia Mora. Im letzten Jahr, im Herbst, hat sie den Deutschen Buchpreis bekommen für ihren Roman Das Ungeheuer. Und in dem Zusammenhang ist sie zitiert mit diesen Worten: Wenn ich den ungarischen Teil in mir weglassen würde, um mit dieser Abweichung die Leute nicht zu irritieren, würde ich das Einzige verlieren, mit dem man als Schriftsteller arbeiten kann. Das Eigene.
Das habe ich gesagt, okay. Ja. Ich meine, ich habe noch anderes Eigenes als das Ungarische, aber es ist ein Fakt, dass natürlich das ein Bereich ist, der mir zusätzlich zur Verfügung steht im Vergleich mit einem einsprachigen Autor.
Was genau daran?
Was genau daran? Weiß ich nicht. Also schon das wenige Bekannte erstens, was also hier weniger bekannt ist, wodurch ich auch einen gewissen missionarischen Eifer habe, nämlich was weiß ich, dem deutschen Leser quasi den Attila Josef unterzujubeln, den in Ungarn jeder im Munde führt und wir gehen mit seinen Zitaten spazieren jeden Tag, aber der deutsche Leser eben nicht. Aber durch
ein Lyriker,
ja. Mhm. Der schon lange tot ist. Also alle ungarischen Lyriker kamen aus seinem Mantel hervor, wenn man so will. Es ist mir ein Bedürfnis, diese Schätze weiterzureichen. Und ich bin in der Lage, es zu tun. Also tue ich es. Ich bin nicht in der Lage, ungarische Gedichte zu übersetzen. Aber ich bin in der Lage, sie zu paraphrasieren in meiner Prosa. Also tue ich das, weil ich denke, dass das bereichert. Und ohnehin sind wir als Schriftsteller darauf angewiesen, mit allem zu arbeiten, was uns zur Verfügung steht. Es ist, auch wenn man eine gewisse Veranlagung, ein Talent dafür hat, zu fabulieren, ist es dann dennoch immer noch schwierig, einen hochkarätigen Text herzustellen. Also du brauchst dafür wirklich alles, was du kriegen kannst. Ja, mütterliches, väterliches Erbe, was dir zufällt. Und es wäre dumm, sich zu beschränken, nur damit man nicht so sehr abweicht. Das ist wäre sowieso in allen Bereichen zu dämlich.
Belastendes ist besonders fruchtbar für die Literatur.
Wer sagt das?
Sie.
Ich? Ist das wirklich so? Ja, überhaupt für die. Also warum haben wir Kunst? Ja, um nicht durchzudrehen. Ja, wir haben Kunst, um unser Leben zu ertragen. Und natürlich ist es dann so, dass dass im Umkehrschluss natürlich, wenn etwas Belastendes da ist und sich Literatur nützlich machen kann, dann umgekehrt dieses Belastende dann für etwas Gutes für die Kunst wird, weil die Kunst sich dadurch selber entwickeln kann und ihre Möglichkeiten austesten.
Frau Mora, wenn ich mir Ihre 4 Bücher bisher ansehe, also diese Erzählungen aus diesem ungarischen Dorf, danach diese Flüchtlingsgeschichte rund um Abel Nehmer, Alle Tage heißt der Roman, und die beiden Darius Kopp-Romane, Der letzte Mann auf dem Kontinent und Das Ungeheuer. Und ich so für mich einen gemeinsamen Nenner suche, die Autorin, die dahinter steckt, dann habe ich den Eindruck, dass ein Kontinuum bei der Sache Gewalt ist, in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen. Bei den Erzählungen sehr klar. Also da geht es um häusliche Gewalt, um Tierquälerei, um Vergewaltigung, um klar zu benennende äußere Gewalt. Beim letzten Darius Kopp-Roman wird diese Gewalt immer mehr in die Person hinein verfrachtet, würde ich jetzt mal sagen. Wie wichtig ist dieses Thema Gewalt für Sie?
Es ist nun mal das, was mich am meisten umtreibt. Das ist das, was ich am wenigsten akzeptieren kann an der Welt, im Leben. Das ist das, wogegen ich denke, dass man ankämpfen muss mit allen gewaltfreien Mitteln, unter anderem mit der Kunst. Man muss den Menschen stärken, dagegen vorzugehen. Das kann auch die ganz alltägliche Rohheit sein an einem ansonsten sozusagen zwangsberuhigten Leben. Aber wenn ich daran denke, wie in manchen Familien miteinander umgegangen wird, ist das Rohheit und das ist inakzeptabel und in dem einzigen Leben, das wir haben. Und ich versuche dafür zu sensibilisieren, beziehungsweise ich versuche es selber auszuhalten. Ja? Und dann gibt es natürlich was, obwohl es im Alltag weniger belastend sein kann als diese Rohheit in Beziehungen, gibt es zum Beispiel diese Gewalt in den Strukturen. Ja, also das ist natürlich in einem kommunistischen und katholischen Dorf ein anderes als in einer international agierenden Firma. Aber beide können gewaltvolle Systeme sein. Und ich glaube, dass mit diesem, wie arbeiten wir und wie können wir überleben heutzutage, zu diskutieren, wie viel Gewalt und wie viel Rohheit und wie viel Menschenverachtendes steckt darin, darin lohnt es sich, damit zu beschäftigen.
Das ist in Ihren Büchern zum Teil auch sehr hart beschrieben, geht unter die Haut. Wie ist es für Sie, sich so mit Gewalt auseinandersetzen zu müssen?
Also im ersten Schritt bin ich ein intensiv empfindender Mensch. Das heißt, diese Intensität ist von vornherein da. Ja, also ich muss die nicht künstlich erhöhen oder meistens nicht. Dann bin ich jemand, der im Ausdruck relativ intensiv ist, also im literarischen Ausdruck. Das ist einfach so, das passiert mir so, das ist mir gegeben. Das muss ich auch nicht künstlich erhöhen. Dann gibt es natürlich aber Momente, wo man wo man ganz besonders deutlich auf etwas hinweisen möchte, auf den Kern einer Situation und auf das Empörende der Situation. Und dann muss man sozusagen noch eine Schippe drauflegen und das versuchen, dann noch einmal zu betonen. Und das bringt dann mit sich, dass natürlich auch man sich selbst teilweise Schmerzen verursachen muss, weil bevor du es anderen zeigen kannst, musst du dir selber wenigstens ein Stück weit darüber klar werden, was du da siehst und worüber du da sprichst. Das heißt, was du nicht kannst, ist das zu ignorieren oder deinen Blick abwenden oder über irgendetwas anderes reden, ablenken. Das geht dann nicht. Und ich finde auch, dass Literatur das nicht sollte. Ja? Also eine Literatur, die mir irgendwas vom Pferd erzählt, brauche ich nicht.
Also man muss an die Grenzen gehen?
Ja, natürlich. Wie an die Grenzen? Also man muss im Grunde in die Mitte gehen. Also man muss dorthin gehen zum Phänomen. Man muss es zeigen. Wenn du über Ohnmacht oder Ratlosigkeit erzählst, dann musst du das zeigen. Und wenn du zeigen willst, so geht man mit einem Menschen nicht um, dann musst du das zeigen. Du kannst nicht über Rosen reden die ganze Zeit. Also das geht nicht.
Mit den Grenzen meinte ich auch eher die Grenzen des Autors. Ich
erinnere natürlich, mich an das die, ja.
Frankfurter Poetikvorlesung, in der Sie eine Stelle eigentlich aus einem Ihrer Bücher lesen wollten und dann konnte, sagten, an dieser Stelle kneife ich, das ist mir gerade zu viel.
Ja, das ist allerdings auch der böseste Text, den ich je in meinem Leben geschrieben habe und der geht mir bis heute nahe, obwohl ich ihn geschrieben habe, fällt es mir schwer, also zu Hause lesen geht, aber öffentlich vorzulesen ist schwierig. Das ist ein sehr attackierender Text. Nichtsdestotrotz muss er geschrieben werden. Also es geht darin um die negative Gedankenspirale, die ein depressiver Kranker hat, wo du dich selber quälst. Also dir geht's schon mal schlecht und dann denkst du dir noch irgendetwas aus, dass es dir noch schlechter und noch schlechter und noch schlechter geht und du kannst damit nicht aufhören.
Und Selbstfolter dann.
Diese Selbstfolter, genau. Und das musste geschrieben werden. Und ich hatte auch eigentlich vor, das da vorzulesen. Und dann dachte ich mir, ach, hier sitzen, ich weiß nicht, wie viele 100 Menschen. Das muss jetzt nicht sein. Also ich habe dann einige andere Texte vorgelesen. Und selbst diese sehr sanften und dem sentimental nahestehenden, sehr innerlichen Texte sind mir sehr schwer gefallen. Weil das sehr, keine Ahnung, sehr intime Texte sind, die dort hingehört, wo ein einzelner Leser ein einzelnes Buch liest.
Frau Mora, Sie haben gesagt, ich kann nicht aufgeben. In diesem Zusammenhang ist es manchmal eher Fluch als Segen?
Am Ende erfahre ich es immer als Segen. Also doch, ich kann durchaus auch aufgeben. Nämlich, wenn ich bedenke, in alle Tage zum Beispiel stand ich auch mehrfach vor der Frage, schreibst du eine Sache ganz aus oder nicht? Du siehst deutlich, dass du die Fähigkeit dazu hättest, aber dass es die humanere Entscheidung ist, es nicht zu tun. Also da stehst du als Schriftsteller vor dieser Entscheidung. Wann ist es besser, es zu benennen, also Worte dafür zu finden und wann ist es besser zu sagen, ab hier ist Schweigen, ab hier sage ich nichts mehr dazu.
Alle Tage, das ist dieses Buch um den Flüchtling, ja. Abel Nehmer, der sehr gewaltvolle Erfahrungen macht,
ja, genau.
In seiner Heimat, aber auch in seiner neuen Heimat.
Ja, also man muss das immer wieder abwägen und das tue ich auch. Und also ich veröffentliche nichts, was ich dann nicht vertreten könnte. Also ich habe für alles, was ich tue, einen Grund.
Theresia Mora im Doppelkopf von HR2 Kultur. Jetzt haben wir ein bisschen über diesen Schriftstellerberuf gesprochen, der in Ihrem Fall ja nicht unbedingt der bequemste sein muss. Die Frage, die bei Darius Kopp in seinen Romanen gestellt wird, welchen Anteil hat die Arbeit am persönlichen Glück? Diese Frage würde ich Ihnen gerne stellen.
Einen sehr hohen Anteil. Also ich kann mir ein Leben ohne meinen Beruf überhaupt nicht vorstellen. Also das ist einfach unmöglich. Allerdings sehe ich natürlich auch, dass es andere Bereiche gibt, in denen ich mich auch relativ glücklich schätzen kann. Also ich werde von meiner Familie nicht misshandelt oder roh behandelt oder missachtet oder daran gehindert zu tun, was mich erfüllt. Ich habe einen liebenden Mann, ein liebendes Kind, eine liebende Mutter. Ich habe liebende Freunde, um die ich mich bedauerlicherweise relativ wenig kümmere, wenn ich schreibe, weil dann doch immer wieder dazwischen kommt, dass ich sage, Leute, ich muss jetzt schreiben, sonst drehe ich durch. Das müsst ihr verstehen. Ja, ihr müsst alleine in den Botanischen Garten gehen. Das ist nun einmal so, aber die meisten, was heißt hier die meisten, die alle verstehen das. Also die haben dann durchaus einen Respekt dafür, was ich tue, ebenso wie ich einen Respekt dafür habe, was sie tun.
Sie sind ja nun wirklich sehr erfolgreich. 4 Bücher veröffentlicht, jede Menge Preise bekommen, Bachmann-Preis, Chamisso-Preis, Preis der Leipziger Buchmesse, der Deutsche Buchpreis. Wie wichtig ist der Erfolg für die Zufriedenheit in diesem Beruf?
Es ist so, dass ich das ein bisschen schlecht von außen betrachten kann. Ja? Also ich hatte das große Glück, dass ich selbst mit dem ersten Buch, wo ich als komplette Unbekannte über etwas in Anführungsstrichen völlig Abwegiges, ein Erzählband geschrieben habe, bereits Aufmerksamkeit, und zwar wohlwollende Aufmerksamkeit erfahren habe. Und das ist seitdem nicht abgerissen. Wenn ich jetzt plötzlich abreißen würde, das wäre bestimmt hart. Ich hoffe, dass, und das kann man dann natürlich erreichen als Schriftsteller, wenn man einigermaßen qualitätsbewusst arbeitet, dass man dann irgendwann diesen Kreis von Lesern hat, die wiederkommen. Und das ist dann schön. Also das ist zum Beispiel auch schön bei Lesungen, wo dann Leute da sind, wo du die siehst, dass sie sich für dieselben Sachen interessieren wie du und dieselben Sachen gut finden wie du. Und das hebt dich ein bisschen aus deinem grauen Alltag heraus, der bei mir auch nicht aus anderem besteht, als dass ich langweilige und geistig wenig, dafür emotionell umso mehr fordernde Stunden am Spielplatz verbringen muss mit anderen Eltern, die mich fragen, was machst du? Und dann sage ich, ja, ich schreibe halt immer noch das Buch, was ich die letzten 4 Jahre schon geschrieben habe. Und dann kommt nicht immer, aber manchmal die Antwort, ach naja, weißt du, ich lese nichts, besonders nicht so lange Romane und besonders nichts Kompliziertes und besonders nichts Belastendes. Was soll man darauf sagen? Und das muss man sich schon ein paar Mal anhören, während man gerade sich die Seele aus dem Leib schreibt. Und dann tut es schon gut, wenn dann am Ende wenigstens ein paar da sind, die sagen, es interessiert mich, es gefällt mir, lass uns darüber reden.
Bisher in Ihrer Schriftstellerlaufbahn müssen Sie sich da, glaube ich, nicht beschweren über mangelnde Anerkennung. Die ist da, wünsche ich Ihnen auch weiterhin. Herzlichen Dank an Theresia Mora. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Frau Mora, jetzt haben wir noch eine Musik. Peter Fox, Alles neu. Warum? Gut zum Mittanzen?
Das ist gut zum Mittanzen. Das ist auch ein sehr gutes Lied, um sich mit neuen Energien aufzutanken. Und ich benutze es immer dann, wenn ich auf Lesereisen bin und immer gerade den Mut sinken lasse, diese ewige Schlepperei und Reiserei und nicht zu Hause seinerei und schlechte Esserei und so weiter nicht mehr auszuhalten. Dann höre ich mir dieses Lied an und sofort bin ich wieder energetisiert.
Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Peter Fox.
Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast. Brat mir ein Prachtsteak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Bin das Update, Peter Fox 1.1. Ich will abschaken, feiern, doch mein Teich ist klein. Wir wechseln neue Reihe, weißer wie beim weißen Hai. Wachs gedopt, poliert, nagelneue Zähne. Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne. Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Kräne. Stürze mich auf Berlin und drück auf die Sirene. Ich baue schöne Boxentürme, besser massieren eure Seele. Ich bin die Abrissbirne für die...